Also ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserem zweiten Teil heute, Antikommunismus gegen Antifaschismus, Kämpfe in Ost und West. Es wird was vorgelesen von Udo Helmbold.
Genau.
Das macht Konrad, dann Rainer und Brigitte. Und dann wird noch was vorgelesen zu Berufsverbote in Westdeutschland und Westberlin. Macht Eva. So, dann kannst du anfangen.
Ja, Udo Helmbold ist leider verhindert. Hatte eine. Udo Helmbold ist leider verhindert. Er hatte nach einer Operation Probleme, zu erzählen und zu sprechen. Deswegen hat er uns zur Verfügung gestellt seine Episoden und Fakten zur Grenzsicherung der DDR. Wir bedanken uns. Und wir haben ihm angeboten, dass er diese Ausführungen gerne auch bei uns dokumentieren kann. Wir werden seine Ausführungen etwas verkürzt darstellen. Der Bericht ist sehr lang gewesen. Also, zur Grenzsicherung der DDR. Grenzdienst war Klassenkampf. Das will ich mit aller Deutlichkeit sagen. Die heutige Propagandamaschine kennt nur die 8 Worte Walter Ulbrichts. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Sie wurden auf einer internationalen Pressekonferenz im großen Festsaal im Haus der Ministerien mit etwa 350 Journalisten aus aller Welt am 15. Juni 1961 gesprochen. Der Mauerbau war am 13. August dieses Jahres. Im Zentrum dieser Konferenz stand die Forderung nach einem Friedensvertrag für Deutschland, verbunden mit der international erörterten Idee der Schaffung einer entmilitarisierten, freien Stadt Westberlin. Sie ging über Stunden. Die Korrespondentin der Frankfurter Rundschau, Frau Doher, stellte an Ulbricht die Frage: Bedeutet die Bildung einer freien Stadt Westberlin Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ulbrichts Antwort: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind für vertragliche Beziehungen zwischen Westberlin und der Regierung der DDR. Das ist der einfachste und normalste Weg zur Regelung dieser Fragen. Nun wird dieses Zitat aus dem Zusammenhang gerissen, seine Kausalität missachtet und Ulbricht als Lügner dargestellt. Aber damit favorisierte Ulbricht wohl für jedermann erkennbar eine Verhandlungsregelung. Bereits im Sommer 1959 tauschten sich der amerikanische Präsident Eisenhower mit dem sowjetischen Ministerpräsident Khrushchev in Camp David über den gleichen Problemkreis aus und erörterten die Berlin-Frage eingehend. Es ging um die legitimen Interessen der Sowjets, der Ostdeutschen, der Westdeutschen und vor allem, wie man die Interessen der westlichen Länder schützt. Wir stimmen darin überein, dass dies eine anormale Situation ist. Die ganze Welt sagt dies. So Mr. Eisenhower in seiner Erklärung auf der Pressekonferenz in Washington am 28. September 1958. Seit 1944 gab es eine Vereinbarung, worin die Planung von Besatzungszonen in Deutschland, die Gebiete und besatzungsrechtlichen Fragen beraten wurden, die nach der Kapitulation Deutschlands in Kraft treten sollten. Die Beschlüsse von Jalta und dem Potsdamer Abkommen präzisierten die 1944 vereinbarten Protokolle. Was man dabei vergessen hatte, das war die Festlegung von Zugangswegen nach West-Berlin für die Alliierten. Das wurde operativ und schnell von Schukow erledigt, damit die westlichen Alliierten problemlos ihre Aufgaben erfüllen könnten. West-Berlin mit seinen Zugangswegen hatte einen völlig neuen Stellenwert bekommen. Mit der separaten Währungsreform in der BRD am 20. Juni 1948 und einen Tag später in West-Berlin. Mit der Gründung der Bundesrepublik am 23. Mai 1949 und der Gründung der Bundeswehr am 12. November 1955, mit dem Eintritt zur NATO bereits im Oktober 1954. Die westlichen Alliierten sprachen vom Pfahl im Fleisch des Gegners und sie wollten West-Berlin als unverzichtbare strategische Position in ihren Kriegsplänen behalten und ausbauen. Nach dem Abschuss eines Spionageflugzeugs in der Nähe Sverdlovsk durch sowjetische Raketen, es war ein US-amerikanisches Spionagefahrzeug, war das politische Klima sehr aufgeheizt. Chruschtschow traf sich mit dem neuen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Wien. Als Kennedy aus Wien nach Washington zurückkehrte, wollte er eine Einschätzung darüber wissen, wie viele Amerikaner bei einer nuklearen Auseinandersetzung sterben würden. Die Antwort lautete 70 Millionen. Ein Berater Kennedys, Walt Rostow, der berichtet über John McLeods Aussage im Juli 1961 an Kennedy. Dieser John McLeod war nicht nur Ökonom und Wirtschaftshistoriker, er war auch nationaler Sicherheitsberater und er war zuständig hier für die, er war Banker und er war zuständig für die besetzte amerikanische Besatzungsgebiet. Da kommt die Aussage von John McLeod: Chruschtschow sieht sich einer unerträglichen Lage gegenüber. Die DDR blutet sich zu Tode und als Folge ist der ganze Ostblock in Gefahr. Es muss etwas unternommen werden, um das aufzuhalten. Er muss was unternehmen, Chruschtschow. Vielleicht eine Mauer. Also, am 30. Juli 1961 erklärt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des US-Senats, Mr. Fulbright, öffentlich: Ich verstehe nicht, weshalb die DDR-Behörden ihre Grenzen nicht schließen, denn ich meine, sie haben alles Recht, sie zu schließen. Das stand so in der New York Times am 3. August 1961. Zwar hat der Zeitpunkt des Mauerbaus die Alliierten überrascht, aber nicht die Mauer als Grenzschließung als solche. Mit ihr wurde auch eine thermonukleare Katastrophe abgewendet. Das gehört zur Wahrheit über die Berlin-Krise 1961. Und die USA wollten kein Rollback zu dieser Zeit entgegen den Revanchisten in der BRD. Einige Beispiele, was ich als Grenzer ab Juni 1964 in Berlin erlebte. Das ist also Udos Bericht. Der einzelne Kompanien zu Ausbildungs- und Urlaubszeiten aus dem Grenzdienst ausgelöst werden mussten, übernahm die 5. Kompanie, der ich angehörte, deren Grenzabschnitt. Das war insofern interessant, dass ich nach und nach den gesamten Grenzabschnitt des Grenzregiments 35, damals in Rummelsburg stationiert, kennenlernen konnte. Ich kannte die Besonderheiten der Postentürme und Ereignisse von der Oberbaumbrücke bis zum Brandenburger Tor. Vom ersten Tag an war ich auch für S- und U-Bahn bestätigt, das heißt, ich wurde auf den letzten Bahnhöfen auf DDR-Gebiet zur unterirdischen Grenzsicherung eingesetzt. Ich machte Dienst am Bahnhof Heinrich-Heine-Straße, am U-Bahnhof Mitte sowie am Leipziger und Potsdamer Platz. Mit dem Zugführer oder anderen Vorgesetzten ging ich mehrfach bis zum Weißen Strich. Das war eine auf dem Boden, den Seitenwänden und der Decke befindliche weiße Grenzmarkierung. Die Bahngeleise und die Weichenstellungen wurden auch von West-Berlinern kontrolliert. Dazu bekamen wir als Grenzer eine Information, dass zwischen 2 Uhr und 4 Uhr Weichenschmierer aus dem Westteil kommen würden. Einmal staunten wir am S-Bahnhof Potsdamer Platz nicht schlecht, als ein solcher Mann unangemeldet plötzlich vor uns stand. Aber diesen Burschen kannten wir glücklicherweise und ließen ihn gewähren. An der Oberbaumbrücke kamen an Weihnachten 1964 viele Westberliner zu Fuß in den demokratischen Sektor Berlins mit einem Passagierschein. Walter Ulbricht hatte als Geste des guten Willens eine Besuchserlaubnis initiiert. Andere fuhren per Auto über die Heinrich-Heine-Straße und die Chausseestraße oder auch über die Bornhofer Straße ein. Auch der Bahnhof Friedrichstraße wurde als Übergang eingerichtet. Der Übergang an der Friedrichstraße Checkpoint Charlie war nur den alliierten Besatzungsmächten vorbehalten. Aber was die Westberliner alles mitbrachten, Brot und Nudeln und Kartoffeln, diese Menschen waren durch die Medien so manipuliert worden, dass sie glaubten, wir würden in der DDR am Hungertuch nagen. Aber es wurden gute Erfahrungen mit der Passierscheinregelung gemacht, die auf ein gemeinsames Miteinander mit dem Westberliner Senat hoffen ließen. Die DDR vertrat, das ist jetzt ein Zitat, wo ich nicht feststellen kann, wer es gesagt hat. Die SED vertrat nach dem 6. Parteitag 1963 die Ansicht, dass eine Form der friedlichen Koexistenz zwischen DDR, BRD und West-Berlin eine Konföderation sein könnte. Sie sollte auf der Souveränität und Gleichberechtigung beider deutscher Staaten und einer freien Stadt West-Berlin beruhen und keine über ihr stehende Staatsgewalt schaffen. Zum Schusswaffengebrauch. Jeder Schuss, der an der Staatsgrenze abgegeben wurde, war einer zu viel. Ich erlebte oft, wie leitende Mitarbeiter der SED oder auch verschiedene Ministerien immer wieder darauf aufmerksam machten, dass jeder Grenzer auch ein Außenminister sei. Es käme darauf an, ohne Einsatz der Schusswaffe Grenzverletzungen zu verhindern, im Vorfeld der Grenzsicherungsanlagen Grenzverletzer und ihre Absichten rechtzeitig zu erkennen und im organisierten Zusammenwirken zu verhindern. Von Klaus Huhn gibt es eine andere Geschichte. Klaus Huhn schrieb in seinem kleinen Büchlein Die Todesschüsse an der Westgrenze im Jahre 2011 über ein Kapitel in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das man am liebsten verschweigt. Er weist anhand von Dokumenten im Archiv der Aachener Nachrichten nach, dass an der Westgrenze zu den Benelux-Staaten auch tödliche Schüsse durch Zöllner der Bundesrepublik fielen. Und weshalb wurde dort geschossen? Auf der Seite 4 bei Klaus Huhns Bericht ist zu lesen, der Staat hat unter keinen Umständen das Recht, auf einen Menschen nur deshalb zu schießen zu lassen und ihn eventuell sogar zu töten, weil er dem Staat einige Zölle oder Abgaben hinterzieht. Hier stehen das Rechtsgut der staatlichen fiskalischen Interessen dem Rechtsgut des menschlichen Lebens gegenüber. Bei der Wahl zwischen diesen beiden Rechtsgütern dürfen wir nicht deshalb rücksichtslos über Menschenleben verfügen, weil wir hoffen, ein paar Mark mehr in die Finanzkasse zu kriegen. ein Mitglied des Bundestags, Bernhard Günther von der CSU, der ist 1981 gestorben, der sprach im Oktober 1952 in der Bundestagsdebatte an, dass seit 1946 allein an der BRD-Staatsgrenze bei Aachen 31 Menschen, zumeist Deutsche, von Zöllnern erschossen wurden. Und dabei konnten die sich auf einen offiziellen Schießbefehl berufen. Protokolle dieser Sitzungen waren nicht aufzufinden. Ein Gerichtsverfahren gegen Klaus Huhn wegen Landesverrat musste eingestellt werden. Kurz, in der DDR gab es keinen Schießbefehl, aber es gab einen an der Westgrenze der BRD. Ein anderes Erlebnis am Postenturm auf Höhe Springerhochhaus. Ein denkwürdiges Ereignis gab es am Springerhochhaus. Damals, 1964, befand sich das Springerhochhaus noch im Bau. Es war ein jener Posten, den wir freiwillig mit Stahlhelm bezogen. Der Neubau befand sich nur wenige Meter von der Grenzmauer entfernt und die Bauarbeiter ließen es sich nicht nehmen, uns aus der Höhe mit kleinen Betonteilen oder Schrauben zu bewerfen. Dort wurde am 18. Juni 1962 Reinhold Huhn, ein Gefreiter der Grenztruppen in der Zimmerstraße, durch den Fluchthelfer Rudolf Müller ermordet. Reinhold hatte ihn als einen Unbekannten wahrgenommen, aber der war schnell im Hinterland verschwunden. Es gab einen etwa 2 Meter breiten Gang, über den Mitarbeiter des Verlages tägliche Rundschau zu ihrer Arbeitsstätte gelangten. Da die Grenzer diese Personen vom Angesicht her kannten, wurden diese nicht nach ihren Passierschein zum Betreten des Grenzgebiets befragt. Bei der Rückkehr dieses unbekannten Mannes in Richtung West-Berlin wollte ihn der Grenzer auf gültige Dokumente überprüfen. Der aber zog statt des Ausweises plötzlich eine Pistole und erschoss Reinhold Huhn kaltblütig aus nächster Nähe. Müller wurde, nachdem er den Tunnel wieder passiert hatte, in der Springer-Druckerei empfangen, von der Bild-Zeitung sensationell fotografiert und der Mörder fortan als Held gefeiert. Das passierte in den Morgenstunden des 18. Juni 1962. Heute steht dort eine Tafel, auf der man lesen kann: Ein aus der DDR geflüchteter Mann wollte seine Familie in den Westen holen. Auf dem Weg zum Tunneleingang hielt der 20-jährige Unteroffizier Reinhold Huhn die Flüchtlinge an. Von Schüssen getroffen, brach der Grenzpolizist unmittelbar darauf zusammen. Die Flüchtlinge gelangten durch den Tunnel nach West-Berlin. Die Grenzposten hätten Feuer eröffnet und den eigenen Kameraden getroffen, behaupteten der Fluchthelfer in dem folgenden Ermittlungsverfahren 1962 in West-Berlin. In einem zweiten Verfahren gestand er 1998, dass er geschossen hatte, um sich und seine Familie zu schützen. Der Bundesgerichtshof erkannte jedoch keine Rechtfertigung durch Notwehr und verurteilte den Fluchthelfer im Sommer 2000 in letzter Instanz wegen Mordes zu einem Jahr Haft auf Bewährung. In Ost-Berlin erinnerte an der Jerusalemer Ecke Schützenstraße eine Gedenkstätte an Reinhold Huhn. Die wurde 1994 abgetragen. Er berichtet hier von einem Studio am Stacheldraht. Das Studio am Stacheldraht existierte seit 1961. Es gab einen Lügenbalken auf dem Springerhochhaus, das heißt, eine Laufschrift hat über die neuesten Nachrichten des Axel Springer Verlags informiert und Enten und andere Lügen nach dem Osten gesendet. Dann gab es bei den Grenztruppen eine sogenannte EK-Bewegung, Die Tage bis zur Entlassung im dritten Diensthalbjahr wurden gezählt. Und das wollte die psychologische Kriegsführung in West-Berlin ausnutzen. Und den zur Entlassung anstehenden Grenzern sollte noch einmal verdeutlicht werden, wie viel Zeit ihnen noch verbleibt, um fahnenflüchtig zu werden. Und dadurch ergab sich auch Gesprächsstoff über vorzeitige Entlassungen aus dem Dienst. In West-Berlin gab es die Organisation der KGU, Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, wie sie sich nannte. Die startete mit einer Suchaktion, um ehemalige Nazis rechtmäßig verurteilt wieder zusammenzuführen und gegen die Entwicklung der sowjetisch besetzten Zone bzw. der DDR Spionage- und Sabotageakte organisierte. Okay. Zur Zusammenarbeit mit der Bevölkerung erzählt er, dass vor allem zur Jahreswende bei den Grenzern Briefe und Päckchen ankamen mit Geschenken. Der Epilog, die Sicherung der Staatsgrenzen des Warschauer Vertrags, eingeschlossen auch nach West-Berlin, war Teil des Klassenkampfes nicht schlechthin zwischen Ost und West, sondern zwischen Sozialismus und Imperialismus. Die Profiteure an Kriegen kennen keine Grenzen. Mitgewirkt und dabei gewesen zu sein, ihren Machenschaften Einhalt zu gebieten, erfüllt mich mit Stolz. Es gab eine Zeit, in der sich in der DDR niemand mehr vorstellen konnte, dass sie noch einmal einen Krieg erleben würden, weil die Grenzer für ihre Sicherheit an vorderster Front standen. Heute kämpfen imperiale Mächte um ihre Vorherrschaft auf dieser Welt. Die Leidtragenden sind die Völker und die Ärmsten der Armen. Und der militärisch-industrielle Komplex füllt sich die Taschen in noch nie dagewesener Geschwindigkeit und stellt das Leben der gesamten Zivilisation in Frage. Die NATO war noch nie eine Organisation zum Schutz der Völker. Wenn sie das wäre, hätten wir nicht den jetzigen Krieg, der seit 2014 in der Ostukraine geführt wird. Er hat noch einen Spruch von Wilhelm Busch angefügt. Die über Nacht sich umgestellt, die sich zu jedem Staat bekennen, das sind die Praktiker der Welt. Man könnte sie auch Lumpen nennen. Damit endet der Bericht, den wir sehr stark gekürzt haben.
Vielen Dank, Konrad. So, jetzt geht's weiter mit Rainer und Brigitte, glaube ich, zusammen.
Ja, also wir haben uns entschlossen, zusammen zu lesen, weil sie liest, die kann einfach besser vorlesen als ich. Reicht das so, wenn ich ohne Mikrofon? Nee? Dann kann man das hier irgendwie einstellen, weil das mit in der Hand halten ist mal ein bisschen doof. Achso, einfach so.
Ja. Und lass mich mal kurz schauen, ob das an ist.
Ja, müsste an sein. Ja. Gut, also ich lese aus dem Buch Dagebliebene. Dort stehen auch ein paar Sätze zu meiner Biografie. Geboren in Berlin, später DDR, war Betriebsschlosser, Schlosser unter Tage, Bauhilfsarbeiter, Soldat und Lehrer, bis er 2000 mit dem Schreiben begann. Keine Preise, wenig Absatz und doch fesselt ihn immer noch der Versuch, Wichtiges mit Unterhaltsamem zu verbinden. Zitat: Seine Romane bieten linke Gesellschaftskritik neben Unterhaltung, Fiktion, Spannung, Lokalkolorit und Erotik, meinte letztens jemand, der seine Überzeugung teilt. In dem Buch Dagebliebene finden sich Erzählungen zum verdeckten Krieg gegen die DDR. Eine Sammlung, heißt es eine Sammlung von Erzählungen über die DDR. Dabei geht es nicht um nostalgische Betrachtungen. Vielmehr wird versucht, die Kräfte zu beschreiben, die von Anfang an versucht haben, diesem deutschen Staat zu schaden, die nicht zulassen wollten, dass sich in der Deutschen Demokratischen Republik eine Gesellschaft entwickelte, die auf die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen verzichtete, die getreu der Prämisse, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf, handelte. An der Stimme merkt ihr, dass ich auch aus einem anderen Grund manchmal nicht gerne vorlese. Die globale Kennzeichnung der DDR als Unrechtsstaat ist nicht nur falsch, sie kränkt auch die Bürger und Bürgerinnen dieses Staates. Die Protagonisten der Kurzgeschichten sind erfunden. Ihre historische Wahrheit beruht darin, dass sie zur Zeit des Bestehens der beiden deutschen Staaten unter den dort herrschenden Verhältnissen hätten existieren können. Es gibt unter Geschichtsdidaktikern den Streit, ob man sich zuerst Sachkenntnisse aneignen soll und dann eine Geschichte lesen soll, oder ob man zuerst eine Geschichte lesen soll und dann sich diese entsprechenden Sachkenntnisse aneignen soll. Aus diesem Grund, weil in dem Buch zu jeder Erzählung auch ein entsprechender historischer Hintergrund vermerkt ist, haben wir beschlossen, mal so, mal so. Zu der ersten Geschichte, die um den 17. Juni handelt, hat ja Erika vorhin schon etwas gesagt. Ich will das nicht wiederholen, nur eine persönliche Erfahrung anfügen. Meine Examensarbeit hatte das Thema die Darstellung des 17. Juni in Schulbüchern des Landes Nordrhein-Westfalen seinerzeit. Also ich habe Schulbücher in Nordrhein-Westfalen untersucht, wie dort der 17. Juni. Dazu nur ein Beispiel, wie die Darstellung stattfand. Bertolt Brecht schreibt unter dem Titel Die Lösung. Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbandes in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Und er hat einen zweiten Text geschrieben. Noch am Tage der Konterrevolution hat Brecht an Walter Ulbricht geschrieben und ihm seine Verbundenheit mit der SED bekundet. Zitat: Als ich erkannte, dass die berechtigten Forderungen eines Teils der Arbeiterklasse von faschistischen Elementen ausgenutzt wurden, habe ich der SED mein Vertrauen ausgesprochen. Was glaubt ihr? Welcher dieser beiden Texte stand nicht in den Schulbüchern? Klar, der zweite. So ist eine Halbwahrheit ist eine Lüge. Also Sie haben den einen Teil in allen von mir untersuchten Schulbüchern, den einen Teil Brechts Aussage dargestellt, den anderen verschwiegen und damit ist es in meinen Augen eine Lüge. Ja, dann hören wir jetzt die Erzählung.
Sie trugen funkelnagelneue Bauarbeiteranzüge. Da braut sich etwas zusammen, waren Karins Worte, als sie vom Einkauf zurückkam. In der HO hat einer gesagt, jetzt ginge es dem Spitzbart an den Kragen. Es war Dienstag und am Mittwoch wollte er die Klassenarbeiten zurückgeben. Sven legte den Korrigierstift zur Seite, blickte Karin an, bemerkte die Sorgenfalten zwischen ihren Augen. Beide waren sie Lehrer, doch nicht an derselben Schule. Er in Kaulsdorf, sie in Mitte. Sven trat ans Fenster, das hinunter auf die Warschauer Straße führt. Verkehr eigentlich wie an jedem Wochentag. Und doch, es kam ihm so vor, als böte sich ihm heute ein anderes Bild. Vielleicht war es der Gang der Passanten,
Vielleicht war der Gang der Passanten etwas hektischer als sonst. Unterschiedliche Gedanken stritten noch in seinem Kopf um die Vormacht. Das Bild der Straße, Karins Bemerkungen und die Klassenarbeit, eine Interpretation zum Roman Neuland unterm Pflug. Konterrevolution damals im Land am Don. Wer hat es gesagt? Was? Na, das mit dem Spitzbart muss weg. Ein Mann, ich kenne ihn nicht, hat 30 Schrippen gekauft. 30? Ja. Dann war er von drüben. Du meinst? Genau, 30 Schrippen zu 1,50 Mark und das sind 30 Pfennige West. Dafür hätte er drüben nur 3 Schrippen bekommen. Stimmt, die Verkäufer müssten nach dem Pass verlangen. Sven ging zum Radio. Berliner Rundfunk, Programm wie immer. Warten wir die Nachrichten ab. Er ging zurück an den Schreibtisch, noch 2 Arbeiten. Die wollte er schaffen, musste deshalb alle anderen Gedanken beiseite schieben. Dann endlich war es geschafft. Nachrichten im Berliner Rundfunk, nichts Neues. Er drehte am Knopf. Eine freie Stimme der freien Welt. Karin war neben ihm getreten, legte ihren Arm um seine Taille. Selten nur hörten sie den Rias. Kam es an 2 Berliner Großbaustellen, dem Block 40 in der Stalinallee und dem Krankenhausneubau, zu Arbeitsniederlegungen. Also doch, sagte Karin, als die Nachrichten beendet waren. Da ist etwas im Gange gegen uns, meinte sie mit Angst im Unterton. Warten wir es ab, Schatz, versuchte Sven, ihre Bedenken zu zerstreuen. Doch das gelang ihm nicht. So saßen sie bis in den späten Abend, diskutierten das Für und Wider der Normerhöhung. Da ging es den Drahtziehern draußen schon um weit mehr. In der Nacht, als ahnten beide das Unheil, lagen sie eng aneinander geschmiegt, schliefen kaum. Im Morgengrauen schlich sich Sven aus dem Schlafzimmer, in der Annahme, Karin schliefe noch. Ein Blick aus dem Fenster sagte ihm, nichts, alles ruhig. Er lehnte sich weiter hinaus, schaute die Warschauer Straße hinunter, bis sie in die Allee mündet. Nichts Auffälliges. Ernste Musik im Berliner Rundfunk, im Rias, aus der Zone, für die Zone. Kollegen, es ist an der Zeit, sucht eure Strausberger Plätze auf. Überall. Sven kannte den Verbreitungsgrad dieses Headsenders, wie er den Rundfunk im amerikanischen Sektor Rias nannte. Sein Entschluss stand fest. Er wird hingehen zum Platz an der Stalinallee, wird sich einmischen, seine Meinung sagen. Ich gehe mit. Sven schreckte zusammen. Lautlos war sie hinter ihn getreten, hatte seine Gedanken erraten. Sie kochte Kaffee, er deckte den Tisch. Ohne Frühstück ging nichts bei den beiden. Ohne Kaffee könne man nicht kämpfen, war ihr Wahlspruch. Sie packten ihre Schultaschen, würden sich bei der U-Bahn trennen, um rechtzeitig am Schulort zu sein. Sie in Mitte, er in Kaulsdorf. Sven mochte es, wenn Karin Röcke trug. Doch heute war eine Hose angebracht. Das war jetzt die Erotik, von der er sprach. Alles war gesagt, wortkarg bei den Erwartungen dessen, was er später Klassenkampf und Konterrevolution nennen würde. Wie damals am Don, genauso, nur ganz anders. Am U-Bahnhof Bersarinstraße eine Menschenansammlung, Bauarbeiter überwiegen. Er wollte, das hatte er sich vorgenommen, Karin nicht aus den Augen lassen. Warum er sie jetzt in die Arme nahm, küsste und meinte, bis dann, nach der Schule, konnte er später nicht sagen. Um was geht es, Kollegen? Sprach er den Arbeiter an, der ihm am nächsten stand. Sie haben die Normen erhöht, das ist ungerecht, deshalb streiken wir. Er gab dem Mann im abgetragenen Bauarbeiteranzug recht. Habt ihr versucht zu verhandeln? Bisher haben sie nicht mit uns geredet. Plötzlich entstand Bewegung. Es wurde gedrängelt und geschoben. Nach Mitte hörte er jemanden rufen. Der Spitzbart muss weg, einen anderen. Sven blickte sich suchend um. Eben war sie noch neben ihm, argumentierte wie er. Jetzt sah sie nicht mehr. Er stand unschlüssig. Los, geh mit, forderte ihn ein Bauarbeiter auf, der wohl sein Zögern bemerkt hatte. Ihr müsst mit den Genossen reden, sagte Sven. Mit welchen Genossen? Na, mit denen, mit deinen auf der Baustelle. Der Mann trat dicht an ihn heran. Bist wohl einer von denen da? Wat? Ja, das bin ich. Der Schlag traf ihn völlig unerwartet. Mit einem Auge sah er den Mann davon eilen, im funkelnagelneuen weißen Bauarbeiteranzug. Woher der Mann kam, der aussah wie ein Maurer, sollte Sven später erfahren, vor Gericht. Das verletzte Auge mit der Hand abdeckend, hielt er suchend nach Karin Ausschau. Da sah er sie, etwa 20 Meter von ihm entfernt, in einer Ansammlung von Menschen, mit Händen und Armen gestikulierend. Jetzt trafen sich ihre Blicke. Fahr zur Schule, rief er, wollte ihr ersparen, was ihm gerade widerfahren war. Ja, du auch, rief sie, bevor sie seinen Blicken entschwand. Mutlos und enttäuscht wandte er sich um, erreichte schließlich den U-Bahnhof, fast leer, der Waggon. Wie gewöhnlich standen wir auch heute an der Haltestelle und warteten auf den Bus, der uns nach Kaulsdorf zur Schule bringen sollte. Und wie immer, wenn der Bus nicht kam, hieß es Lofen oder Watten, wie wir den Namen der Herstellerfirma Lowa interpretierten. Schließlich kam er doch. Im Klassenraum angekommen, warteten wir auf unseren Lehrer. Sven durften wir ihn anreden, er war noch jung. Meist hatte er ein Lächeln auf den Lippen. Wenn er die Klassenarbeiten verteilte, sagte er stets ein paar aufmunternde Worte, auch wenn die Arbeit nicht ganz den Anforderungen entsprach. Anders heute, mit ernstem Gesicht und wortlos, legte er die Hefte auf die Schultische. Dann setzte er sich, stützte seinen Kopf in beide Hände und sah zu uns herüber. Was ist los, Herr Sieglo? Ich konnte mich nicht daran gewöhnen, ihn mit seinem Vornamen anzusprechen. Da stand er auf und berichtete, worüber er in der Nacht nachgedacht hatte und woher sein blaues Auge stammte. Beschrieb dem Bauarbeiter, keiner von uns Schülern lachte schadenfroh. Dann am Nachmittag in der Wuhlheide, wo wir immer spielten, fragten wir Soldaten der Sowjetarmee, die dort untergezogen waren, warum sie hier seien. DDR nicht kaputt machen, sagte einer, ein Jefreiter, während er mit der rechten Hand ein Stück Papier von der Pravda abriss, die er in seiner Hosentasche steckte, damit er die Brusttasche der Uniformjacke fuhr, um schließlich das Papier mit der Zunge zu befeuchten, um damit die Machorga zu verkleben und sie in Brand zu stecken. Unser Lehrer Sven Sieglo erschien die nächsten Tage nicht zum Unterricht. Das blaue Auge, dachten wir, und konnten schon wieder lachen. Am Sonnabendmorgen betrat der Direktor ernsten Gesichts den Klassenraum. Morgen, begann er, als ihm Tränen in die Augen schossen. Morgen wird unsere Kollegin Karin Sieglo beerdigt. Sie ist am vergangenen Mittwoch auf dem Strausberger Platz erschlagen worden. Ich musste sofort an den seltsamen Bauarbeiter denken, den Sven, und zum ersten Mal nannte ich ihn so, wenn auch nur für mich, am Mittwoch erwähnt hatte.
Ja, die Zeit ist um. Die zweite Geschichte können wir dann jetzt nicht mehr lesen. Wie sich manchmal Erfundenes und Realität mischt, die Sache mit dem Lehrer habe ich selbst erlebt. Und das mit dem Bus, Lofen oder Warten auch. Also, alles andere ist erfunden.
Vielen Dank. Jetzt ist die Frage, wollen wir eine kurze Pause machen oder einfach weiter? Okay, weiter. So, dann ist Eva dran. Hallo?
Oh, Okay, gut. Ich gebe euch heute einen kurzen Überblick zu den gesetzlichen Grundlagen des Radikalenerlasses. Ich beziehe mich dabei auf den Artikel Die gesetzlichen Grundlagen des Radikalenerlasses von Michael Jaskowski und ich entschuldige mich dafür, dass ich den Namen höchstwahrscheinlich falsch ausgesprochen habe und wahrscheinlich auch nochmal falsch aussprechen werde. Der Artikel ist in der Rote Hilfe Zeitung Ende letzten Jahres erschienen. Was ist der Radikalenerlass? Dieser wurde am 28. Januar 1972 von den Ministerpräsidenten der Länder unter Vorsitz von Willy Brandt als Extremistenbeschluss verabschiedet. An der Regierung war damals eine Koalition aus SPD und FDP. Der Autor beschreibt die historischen Umstände so, Zitat, es war die Zeit der Nachwehen des Kalten Krieges und der Aufräumarbeiten der sozialdemokratischen Regierung mit der für besiegt erklärten APO. Die Politik der Berufsverbote war das konsequente Gegenstück zu mehr Demokratiewagen, neuer Ostpolitik und zur 1970 erlassenen Amnestie für Demonstrationsdelikte im Rahmen von APO-Aktivitäten. Eine scheinbar aus dem Ruder zu laufen drohende Generation erhielt die Einladung, wieder mitzuspielen, bekam aber gleichzeitig deutlich gezeigt, in welchem Rahmen sich oppositionelle Politik zu bewegen hat. Zitat Ende. Die SPD wollte sich wohl auf Druck, vor allem der Unionsparteien, die da auch immer vom langen Marsch durch die Institutionen geschwafelt haben, vom Verdacht reinwaschen, mit Kommunisten zusammenzuarbeiten. Okay, dann erstmal zum Beamtenrecht. Das Berufsbeamtentum wurde 1950 mit Artikel 33 Absatz 4 und 5 Grundgesetz wieder eingeführt. Dabei zeigen sich Ähnlichkeiten zum Lehnswesen, wie damals zwischen Lehnsherrn und Lehnsmann soll zwischen Dienstherrn, also dem Staat, und dem Beamten ein wechselseitiges Verhältnis von Dienst- und Treuepflicht herrschen. Dieses Verhältnis ist dabei gekennzeichnet von einer klar hierarchischen Unterordnung. Es gibt aber nicht nur Ähnlichkeiten zum Lehnswesen, sondern auch zum 1933 von den Nazis erlassenen Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Es sollten im Staatsdienst diejenigen nicht geduldet werden, Zitat, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, Zitat Ende. Dazu hat der Historiker Saul Friedländer gesagt, Zitat, dieses Gesetz zielte in seiner allgemeinsten Intention darauf, die gesamte Regierungsbürokratie umzugestalten, um ihre Loyalität gegenüber dem neuen Regime sicherzustellen. Seine Ausschließungsmaßnahmen, die für mehr als 2 Millionen staatlicher und städtischer Beschäftigte galten, waren gegen die politisch Unzuverlässigen, hauptsächlich Kommunisten und andere Gegner der Nationalsozialisten und gegen Juden gerichtet. Zitat Ende. Im bundesdeutschen Gesetz wurde der Text natürlich abgeändert. Beamter darf demnach nur sein, Zitat, wer die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche, demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt, Zitat Ende. Inhaltlich sind das natürlich verschiedene Sachen. Im Nazi-Gesetz muss man dem nationalen Staat die Treue halten, im Bundesdeutschen dagegen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, da komme ich gleich nochmal drauf. Ähnlichkeiten zeigen sich da aber in diesem jederzeit Gewähr bieten. Das hat zwei Konsequenzen. Erstens eine Gesinnungsprognose. Es geht also nicht darum, dass man bereits was gemacht hat, sondern aufgrund der inneren oder beziehungsweise politischen Haltung etwas tun könnte. Und zweitens geht es dann um die Beweislastumkehr, wenn der Dienstherr an der Gesinnung und dem Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zweifelt, muss nicht er, sondern der Staatsdiener alle Zweifel aus der Welt räumen. Üblicherweise läuft sowas ja eigentlich andersrum in dem bürgerlich-demokratischen Staat hier nicht. Genau. Ich will dann noch mal kurz zurückkommen auf den Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung war im ursprünglichen Rechtssinn nur an den inhaltlichen Kernbestand der Verfassung gebunden, also vor allem ans Grundrecht und die Idee der Volkssouveränität. Wirklich festgeschrieben, was man jetzt aber genau darunter verstehen soll, ist nicht. Und damit kommen wir gleich weiter zur Auslegung des Gesetzes und zum Begriff des Verfassungsfeindes. Dieser Begriff stammt ursprünglich von Karl Schmitt, der war einer der Juristen der Nazis. Der hat den Begriff schon Ende der Weimarer Republik geprägt. Ihm zufolge ist, Zitat, die spezifische Unterscheidung, auf welche sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, die Unterscheidung von Freund und Feind. Politisches Denken und politischer Instinkt bewähren sich theoretisch und praktisch an der Fähigkeit, Freund und Feind zu unterscheiden. Die Höhepunkte der großen Politik sind zugleich die Augenblicke, in denen der Feind in konkreter Deutlichkeit als Feind erkannt wird. Zitat Ende. Des Weiteren hat er auch gesagt, dass jede Verfassung grundlegende Prinzipien habe, also einen wehrhaften normativen Verfassungskern, der nicht verhandelbar sei. Derjenige, dessen Gesinnung diesen Verfassungskern ablehne oder politisch bekämpfe, der werde zum Verfassungsfeind. Dabei sei es unerheblich, ob er sich formal legaler Mittel bediene oder nicht. In der Bundesrepublik beruhen die Berufsverbotsurteile der 1970er und 80er Jahre auf einem im Mai 75 ergangenen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Bemerkenswert dabei ist, dass dieser Beschluss von Willi Geiger vorgelegt wurde. Der war bis 1945 NSDAP-Mitglied und Mitglied der SA und während des Faschismus als Ankläger auch für 5 Todesurteile verantwortlich und es war ihm sehr wichtig dabei anwesend zu sein, wenn diese Hinrichtungen vollzogen worden sind. Dieser Willi Geiger also hat maßgeblich an dem Verfassungsgerichtsbeschluss mitgewirkt. Beamte sollten seiner Ansicht nach eine politische Treuepflicht haben, welche, Zitat, mehr als nur formal korrekte, im Übrigen uninteressierte, kühle, innerlich distanzierte Haltung gegenüber dem Staat erfordere. Zitat Ende. Und hier schließt sich dann wieder der Bogen zur Definition von des Verfassungsfeinds von Karl Schmitt. Bis heute ist das die gültige Rechtsgrundlage für Berufsverbotsurteile. Verfassungswidrigkeit ist also gar nicht nötig, es reicht diese Art der Gesinnungsprognose. Der Souverän kann Menschen, die er zu seinem Feind erklärt, außerhalb die Rechtsordnung stellen. Der Inlandsgeheimdienst, der sogenannte Verfassungsschutz, hat sehr von diesem radikalen Erlass profitiert. Er entscheidet, wer Extremist oder Verfassungsfeind ist. Und um die Verfassungsfeinde im Blick behalten zu können und Anfragen bei Einstellungen zu bearbeiten, wurden die Befugnisse des Dienstes und der Dienst selber massiv ausgeweitet und aufgestockt. Es gab bis 1985 bzw. bis 91 in Bayern noch eine Regelanfrage bei Einstellung von Menschen in den öffentlichen Dienst. Geprüft wurden seit der Verabschiedung des Erlasses ca. 3,5 Millionen Bewerber für Berufe im öffentlichen Dienst. Das betraf damals, als es losging, auch Bahnangestellte und Postboten und viele andere damals noch verbeamtete Berufsgruppen. Auch heute ist dieses Gesetz noch in Kraft. Wer im öffentlichen Dienst arbeiten will, muss immer noch allerhand unterschreiben, auch wenn es ein bisschen quatschig ist in vielen Punkten. Ich zum Beispiel habe an der Uni eine Zeit lang als Kopierkraft gearbeitet und musste da auch einen ganzen Berg Sachen unterschreiben, dass ich nicht für die Stasi arbeite oder für irgendwelche oder Mitglied irgendwelcher Organisationen bin oder auch Leute kenne, die in irgendwelchen Organisationen sind. Genau. Es ist schwer zu sagen, wie viele Leute genau betroffen sind und waren. Gesichert durch den Arbeitsausschuss Weg mit den Berufsverboten gab es ca. 11.000 Berufsverbotsverfahren, 2.200 Disziplinarverfahren, 1.256 Ablehnungen von Bewerbungen und 265 Entlassungen. Wahrscheinlich waren es mehr, es gibt nämlich gar keine offizielle Erfassung dafür. Ja, es heißt ja nicht im offiziellen Duktus Berufsverbot, es handelt sich aber im Endeffekt um Berufsverbote für alle, die laut Inlandsgeheimdienst, Zitat, nicht die Gewähr bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten, Zitat Ende, weil die Betroffenen ihre erlernten Berufe als Lehrer, Eisenbahner und so weiter allein im öffentlichen Dienst hätten ausüben können, zu dem sie dann eben nicht zugelassen wurden. Dann kommen wir noch dazu, gegen wen sich das denn gerichtet hat. Ihr werdet es schon vermutet haben oder schon gewusst haben, betroffen waren vor allem Personen aus dem linken Spektrum. Rechts wurde da ja nicht so hingeguckt. Teils hat es gereicht, in einer Organisation aktiv zu sein, in der auch Kommunisten aktiv waren oder die mit Kommunisten zusammengearbeitet hat. Also waren betroffen vor allem Kommunisten, andere Linke, teilweise auch SPD-nahe Studierendenverbände, Mitglieder der VVN, BDA, Gewerkschafterinnen und in Bayern, wo sie ganz besonders scharf waren, auch Sozialdemokraten teilweise und Menschen, die sich in der Friedensbewegung engagiert haben. Ich komme dann schon zum Schluss. Auch wenn diese ganze Sache heutzutage nur wenig Beachtung findet, die Gesetze sind nach wie vor da und können jederzeit wieder in vollem Umfang auch umgesetzt werden. Daher will ich schließen mit dem Appell von Michael Tschaskowski, Zitat, für Linke bietet sich hier eine Chance, verschiedene Antirepressionskämpfe zu verbinden, die zurzeit noch weitgehend isoliert geführt werden. Die Bemühungen um eine Aufarbeitung des mit den historischen Berufsverboten verbundenen Unrechts, den Kampf gegen Obrigkeitsstaat und Duckmäusertum und den für die längst überfällige Abschaffung des Verfassungsschutzes. Zitat Ende. Wer noch weitere Infos haben will, es gibt da auch eine Internetseite www.berufsverbote.de, da könnt ihr euch auch weiter dann informieren, wenn ihr da noch was wissen wollt.
Vielen Dank, Eva. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause, lüften. Und ich will noch kurz was dazu sagen. Also am Büchertisch liegt nicht nur Katzmaterial, sondern auch von der KPD ist natürlich für alle offen, hier Material auch hinzulegen. Besonders möchten wir noch auf eine Veranstaltung hinweisen, die vom 7. bis 9. Oktober in Oberhof stattfinden wird, eine Veranstaltung der DKP mit dem Titel Mit Klarheit zur Einheit, wo verschiedene kommunistische Organisationen teilnehmen werden. So. Wenn irgendwelche Fragen haben, können Sie sich gerne auch an den Rainer wenden. Von der DKP. Mit Klarheit zur Einheit von der DKP. Okay. 10 Minuten Pause und dann können wir in die Diskussion einsteigen. Also 10 nach 4. Setzen wir dann wieder hier vorne, oder?
war gut gelöst. Grüße dann.